NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages an diesem ereignisreichen Tag. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet, die NPD wird nicht verboten. Wir berichten über das Urteil, über die Reaktionen und kommentieren. Großbritannien soll aus dem EU-Binnenmarkt ausscheiden. Die britische Premierministerin legt ihre Pläne für den Brexit vor. Das EU-Parlament wählt einen Nachfolger für Parlamentspräsident Schulz. Mutmaßlicher Attentäter der Silvesternacht von Istanbul gefasst. Chinas Präsident warnt beim Weltwirtschaftsforum in Davos vor Handelskriegen. Das sind weitere wichtige Themen dieses Tages. Am Mikrofon begrüßt Sie Ulrike Bosse. Guten Abend. Die NPD ist verfassungsfeindlich, aber zu unbedeutend, um unsere freiheitliche Grundordnung zu gefährden. Deshalb wird sie nicht verboten. So lautet kurz und laienhaft zusammengefasst das heutige Urteil im NPD-Verbotsverfahren. Überregional spielt die NPD keine große Rolle, auch in den Landtagen ist sie nicht mehr vertreten. Es sieht nicht danach aus, dass die NPD wie einst die NSDAP durch Wahlen an die Macht kommen könnte. Es fehle, so Gerichtspräsident Voskuhle, derzeit an konkreten Anhaltspunkten von Gewicht, die es möglich erscheinen ließen, dass das Handeln der NPD zum Erfolg führe. Ein Parteienverbot aber sei kein Gesinnungs- oder Weltanschauungsverbot und deshalb wurde dieses Parteienverbot nicht ausgesprochen. Aus Karlsruhe berichtet Klaus Hempel.
Mit dem heutigen Urteil wird der NPD höchstrichterlich bescheinigt, dass sie verfassungsfeindliche Ziele verfolgt. Sie stelle sich gegen Ausländer und Migranten. Ihr Ziel sei es, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen, so Gerichtspräsident Andreas Voskuhle.
Sie will die bestehende Verfassungsordnung durch einen an einer ethnisch definierten Volksgemeinschaft ausgerichteten autoritären Nationalstaat ersetzen. Ihr politisches Konzept missachtet die Menschenwürde aller, die dieser ethnischen Volksgemeinschaft nicht angehören und ist mit dem Demokratieprinzip unvereinbar. Die Wesensverwandtschaft der NPD mit dem Nationalsozialismus bestätigt die Missachtung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.
Doch eine verfassungsfeindliche Gesinnung reiche für ein Verbot der NPD nicht aus. Die Partei müsse auch das Potenzial haben, ihre Ziele erfolgreich umzusetzen. Genau hier setzt das Bundesverfassungsgericht einen neuen Maßstab, der von der bisherigen Rechtsprechung zum Parteienverbot abweicht. Vor allem vom Urteil aus dem Jahre 1956, mit dem die KPD verboten wurde.
Anders als im KPD-Urteil kommt nach Auffassung des Senats ein Parteiverbot nur in Betracht, wenn eine Partei über hinreichende Wirkungsmöglichkeiten verfügt, die ein Erreichen der von ihr verfolgten verfassungsfeindlichen Ziele nicht völlig aussichtslos erscheinen lassen. Und wenn sie von diesen Wirkungsmöglichkeiten auch Gebrauch macht.
Unverhohlene Freude bei den anwesenden Funktionären der NPD, Enttäuschung dagegen bei den Vertretern der Bundesländer. So in etwa lassen sich die Reaktionen auf das Urteil zusammenfassen. Ralf Jäger, SPD, Innenminister von Nordrhein-Westfalen, tut sich erkennbar schwer mit der Entscheidung.
Es irritiert einen Demokraten, dass eine solche Partei erst dann verboten wird, wenn sie tatsächlich schon eine unmittelbare Gefahr darstellt. Das könnte auch mal zu spät sein.
Parteichef Frank Franz reagierte zufrieden auf das Urteil. Oberstes Ziel sei es gewesen, nicht verboten zu werden. Dass die NPD verfassungsfeindlich sei, streitet er ab.
Die NPD verfolgt keine verfassungsfeindlichen Ziele. Wir wollen weder die Demokratie noch den Rechtsstaat beseitigen, sondern wir wollen dem Volk wieder zu seinem Recht verhelfen.
Im Urteil liest sich das allerdings völlig anders. Eine wichtige Feststellung, meint Markus Ulbich, CDU, Sachsens Innenminister und Vorsitzender der Innenministerkonferenz.
Durch die Entscheidung heute ist erstmal ganz klar herausgekommen, es handelt sich um eine verfassungsfeindliche Partei. Die Wesensverwandtschaft zum Nationalsozialismus ist deutlich geworden. Und all das, was wir an Beweisen eigentlich vorgetragen haben, ist auch entsprechend gewürdigt worden.
Ähnlich äußerte sich Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz und amtierende Bundesratspräsidentin. Nun gehe es darum, das Urteil sorgfältig zu analysieren.
Wir werden jetzt das Urteil auswerten und wir werden all die Fragen, die uns wichtig sind, beispielsweise die Parteienfinanzierung, aber eben auch die Frage, was bedeutet das, wenn eine Partei deutlich verfassungsfeindlich ist? Was bedeutet das für Mitglieder, die bestimmte Positionen anstreben? Das müssen wir jetzt erstmal auswerten und dann auch entsprechende Schritte vornehmen.
In ihrem Urteil haben die Verfassungsrichter angedeutet, dass man verfassungsfeindliche Parteien von der staatlichen Finanzierung abschneiden könnte. Dafür müsste allerdings das Grundgesetz geändert werden. Sollte dies geschehen, werde sich die NPD vor Gericht dagegen zur Wehr setzen, kündigte ihr Anwalt Peter Richter an.
Falls tatsächlich in dieser Hinsicht irgendwelche Gesetze beschlossen würden, würden wir die selbstverständlich auch hier wieder einer verfassungsgerichtlichen Kontrolle zuführen. Also unsere Gegner sollen sich nicht darauf freuen, dass der NPD in absehbarer Zeit der Geldhahn zugedreht werden kann.
Sollte die Parteienfinanzierung tatsächlich geändert werden, dürfte eines jedenfalls sicher sein: ein weiteres Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht mit Beteiligung der NPD.
Als Kläger gegen die NPD waren in Karlsruhe diesmal nur die Bundesländer aufgetreten. Anders als beim gescheiterten NPD-Verbotsverfahren 2003 hatten sich Bundesregierung und Bundestag der Klage nicht angeschlossen. Das Urteil aber wurde von der Bundespolitik ebenfalls mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Aus Berlin Dagmar Pepping.
Innenminister Thomas de Maizière will die NPD nicht aus den Augen lassen. Der Verfassungsschutz werde die Partei weiterhin beobachten, erklärte der CDU-Politiker. Das Bundesverfassungsgericht habe die Auffassung der Regierung deutlich bestätigt. Die Ideologie der NPD sei verfassungsfeindlich, mit dem Demokratieprinzip unvereinbar und missachte die Menschenwürde. Ähnlich äußerte sich Justizminister Heiko Maas, ebenfalls in einer schriftlichen Erklärung. Kein Verbot allein beseitige Ausländerfeindlichkeit und Rassismus, so der SPD-Politiker. Es sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, klare Haltung gegen rechte Hetze zu zeigen, betonte der Justizminister. Die Bundesregierung hatte sich dem Verbotsantrag der Länder nicht angeschlossen. Der Bundestag ebenfalls nicht. Unionsfraktionschef Volker Kauder ist vom Urteil nicht überrascht.
Die Bundestagsfraktion hatte immer erhebliche Bedenken, ob ein neuer Antrag ausreicht, um die NPD zu verbieten.
SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann sagte, er hätte sich ein solches Verbot gewünscht.
Dazu hat es nicht gereicht. Aber ich begrüße dennoch, dass das Bundesverfassungsgericht Klarheit geschaffen hat.
Oppermann verwies auf die Urteilsbegründung der Richter. Sollte die NPD irgendwann stärker werden oder Wirkungskraft erhalten,
kann die Regierung oder der Bundesrat auch jederzeit ein neues NPD-Verfahren auf den Weg bringen.
Horst Seehofer, der Vorsitzende der CSU und Ministerpräsident von Bayern, sagte, er bedauere das Urteil. Der Verbotsantrag der Länder sei sorgfältig vorbereitet und begründet worden.
Die 16 Bundesländer haben beim Kampf gegen Rechtsextremismus Farbe bekannt.
Linken Parteichef Bernd Rieksinger warf den Bundesländern dagegen vor, sie hätten den Verbotsantrag schlecht vorbereitet.
Die NPD wird dieses Urteil als Bestätigung und Ermutigung begreifen und sie wird die Kreide, die sie gefressen hat, beiseite legen.
Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt kritisierte, die NPD habe durch das Verfahren mehr Aufmerksamkeit bekommen, als sie, eine Schrumpfpartei, verdiene.
Für uns ist dieses Urteil Auftrag, nicht nachzulassen im Kampf gegen rechts.
Der Kampf gegen die NPD könnte auch über den Weg der Parteienfinanzierung geführt werden. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes Andreas Voskuhle hatte bei der Urteilsverkündung Handlungsspielräume für den Gesetzgeber angedeutet. Innenminister de Maizière kündigte an, diese Handlungsspielräume sorgfältig prüfen zu lassen. Über eine Gesetzesänderung müsste dann der Bundestag entscheiden. Im Jahr 2015 hatte die NPD rund 1,3 Millionen Euro aus der staatlichen Parteienfinanzierung erhalten. Für Familienministerin Manuela Schwesig von der SPD ist das kaum erträglich. Man könne es niemandem erklären, dass eine verfassungsfeindliche Partei aus Steuermitteln finanziert werde, so Schwesig.
Stimmen zum NPD-Urteil zusammengefasst von Dagmar Pepping und zum Karlsruher Urteil nun auch unser Kommentar von Claudia Venor.
Krachend zum zweiten Mal gescheitert. Die Blamage könnte kaum größer sein. Unfassbar. Wie steht Deutschland jetzt da, nach innen wie außen? Enttäuschend scheint dieses für viele sicher schwer nachvollziehbare Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu sein. Aber es hatte keine andere Wahl. Auch wenn die nun einsetzenden braunen Boxgesänge unerträglich und kaum auszuhalten sind. Es ist bitter, dass nach so langer Zeit die Chance vertan ist, dieser Keimzelle des rechten Spuks ein für allemal den Nährboden zu entziehen. Dass sich ausgerechnet die Feinde des Staates durch die Parteienfinanzierung aus Mitteln dieses Staates weiter ernähren, ist geradezu absurd. Momentan kassiert die NPD aber nicht mehr, weil sie aus allen Landtagen flog. Hoffentlich bleibt es dabei. Die Ironie der Geschichte ist, dass sie nun ausgerechnet dem Umstand ihrer Niederlagen den Erfolg beim Bundesverfassungsgericht zu verdanken hat. Das scharfe Schwert des Parteienverbots sauste deshalb nicht auf sie nieder, weil es nicht verhältnismäßig ist, sozusagen eine Ameise mit dem Schwert den Kopf abzutrennen. Die NPD ist geschrumpft, personell, finanziell und politisch. Und das ist die positive Nachricht. Unbedeutend, weil längst andere am rechten Rand die Deutungshoheit und die Parolen übernommen haben. Insofern kam dieser Verbotsantrag schlicht zu spät. Als ihn der Bundesrat 2013 einreichte, saß der Schock der beispiellosen NSU-Mordserie tief. Es galt, ein Zeichen zu setzen gegen das Versagen der wehrhaften Demokratie. Belastbare Beweise einer direkten Verbindung zwischen NPD und NSU gibt es bisher nicht. 10 Jahre zuvor, 2003, war ein besserer Zeitpunkt. Aber damals hatten Bund und Länder, wie man weiß, das Problem der V-Leute, die sie in der NPD operieren und propagieren ließen, unterschätzt. Vergangenheit. Und jetzt? Es mag wenig plausibel klingen. Aber dieses Urteil ist ein Gewinn für die parlamentarische Demokratie. Das Gericht lässt zwar keinen Zweifel daran, dass die fremdenfeindliche, rassistische und antisemitische Ideologie der NPD unerträglich, häufig strafbar und verfassungsfeindlich ist. Dennoch habe keine echte und konkrete Gefahr ihrer Machtergreifung bestanden. Ein Parteiverbot komme aber nur als allerletztes Mittel für den sozusagen Notwehrfall des Staates in Betracht. Auf dem Weg, eine radikale Partei im Verbotsverfahren einfach auszuschalten, stehen künftig, und das ist richtig so, sehr viele und hohe Hürden. Daraus ergeben sich 2 wichtige Botschaften. Erstens, das Bundesverfassungsgericht untermauert unser Vertrauen in die parlamentarische Demokratie. Keine Angst, wir sind stark und gefestigt genug, diesen braunen Demagogen Paroli zu bieten. Zweitens, die Politik kann sich nicht auf das Allheilmittel des Verbots zurückziehen. Bekämpft die Feinde der Demokratie auf dem politischen Parkett. Und zwar so, dass die bürgerliche Mitte, die nach rechts zu driften droht, erkennt, dass es bessere Alternativen für Deutschland und Europa gibt.
Ein Kommentar von Claudia Windor. Brexit means Brexit. Brexit heißt Brexit. Das war die Formel, mit der die britische Premierministerin Theresa May lange Zeit Fragen nach dem künftigen Verhältnis zwischen Großbritannien und der EU abblockte. Jetzt hat sie erklärt, was sie unter Brexit versteht. Einen klaren Schnitt. Die Insel kappt die Taue zum Kontinent. Aus London berichtet Stefanie Pieper.
Für die konservative Premierministerin bedeutet raus aus der EU wirklich, ohne Wenn und Aber, raus aus der EU.
Not partial membership of the European Union or anything that leaves us half in, half out.
May will also nicht an Teilen der Mitgliedschaft festhalten, keinen Zustand halb drinnen, halb draußen. Und nach monatelangem Rätselraten sagte sie erstmals klipp und klar, dass Großbritannien auch den EU-Binnenmarkt verlassen wird.
But I want to be clear. What I am proposing cannot mean membership of the single market.
Wieder und wieder musste sich die Londoner Regierungschefin von den 27 EU-Partnern anhören, die Mitgliedschaft im Binnenmarkt gibt's nur im Doppelpack mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit. May aber will unbedingt den Wunsch vieler Brexit-Wähler erfüllen, die Zahl der Zuwanderer aus der EU zu kontrollieren.
Brexit must mean control of the number of people who come to Britain from Europe. And that is what we will deliver.
Bye-bye also zum Binnenmarkt. Stattdessen strebt May ein britisch-europäisches Freihandelsabkommen für Güter und Dienstleistungen an, größtmöglicher Zugang zu den jeweiligen Märkten inklusive.
We seek the greatest possible access to it through a new, comprehensive, bold and ambitious free trade agreement.
Große Summen nach Brüssel überweisen will May aber nicht mehr. Und am liebsten hätte die Premierministerin das Beste aus beiden Welten. Weiter zollfreien Handel, aber zugleich die Chance, weltweit Handelsabkommen zu schließen. Wie dies mit der Zollunion zu vereinbaren ist, wäre noch zu klären. Die Brexiteers in Mays Tory-Partei bejubeln ihren Auftritt. Für die proeuropäische Labour-Opposition dagegen kritisiert Parteichef Jeremy Corbyn:
Sie will raus aus dem Binnenmarkt, aber weiter den bestmöglichen Zugang dazu haben. Ich weiß nicht, wie das in Europa ankommt. Sie scheint ihren Kuchen aufessen und behalten zu wollen. Sie verbreitet Optimismus, aber alle Wirtschaftsindikatoren zeigen nach unten.
May bekräftigte heute, dass das britische Parlament am Ende über den Brexit-Deal abstimmen wird. Ihr Ziel ist, binnen 2 Jahren, bis zum Frühjahr 2019, alles über die Bühne zu bringen. Sie schließt gleichwohl Übergangsregelungen nicht aus, um der Wirtschaft Turbulenzen zu ersparen.
Die ersten EU-Reaktionen auf die Brexit-Rede von Theresa May waren, sagen wir, verhalten. Aus Brüssel berichtet Kai Küstner.
Besonders redselig geben sich die EU-Institutionen bislang nicht, wenn man sie nach einer Reaktion auf die Brexit-Rede der britischen Premierministerin fragt. EU-Ratspräsident Donald Tusk, der den Vorsitz bei Gipfeltreffen führt und damit auch eine wichtige Rolle bei den anstehenden Entscheidungsverhandlungen spielt, meldete sich per Twitter-Kurzbotschaft zu Wort. Trauriger Vorgang, surreale Zeiten, aber immerhin eine realistischere Ankündigung zum Brexit. Die 27 EU-Staaten sind vereint und bereit zum Verhandeln nach Artikel 50. So lautet der Tweet von Tusk wörtlich. Der Pole hatte sich in der Vergangenheit stets darüber beklagt, dass die Briten in einer Traumwelt lebten, wenn sie glaubten, die wirtschaftlichen Vorteile des EU-Binnenmarktes genießen, gleichzeitig aber die EU-Einwanderung beschränken zu können. Nun aber hat Theresa May einen klaren Schnitt und den Austritt aus diesem Binnenmarkt angekündigt. Gefragt danach, was die EU-Kommission davon halte, antwortete der Chefsprecher von Präsident Juncker: Wir werden auf bestimmte Ankündigungen und Forderungen des Vereinigten Königreichs erst reagieren, wenn der Prozess nach Artikel 50 eingeleitet ist. Soll heißen, erst wenn das britische Scheidungsgesuch in Brüssel formal eingegangen ist, wird verhandelt. EU-Kommissionschef Juncker habe sich, so sein Sprecher, weiter mit großem Interesse über die May-Rede unterrichten lassen. Geplant war auch ein Telefongespräch mit der britischen Premierministerin noch am heutigen Tag.
Im Europaparlament in Straßburg wurde die Rede Mays wie in Brüssel mit wenig Enthusiasmus aufgenommen. Doch dort in Straßburg hatten die Abgeordneten Wichtigeres zu tun. Sie wählen einen Nachfolger für EU-Parlamentspräsident Martin Schulz. Anders als in der Vergangenheit ist die Wahl des Parlamentspräsidenten diesmal auch ein Machtkampf zwischen dem christdemokratischen und dem sozialdemokratischen Kandidaten, den bisher jedoch noch keiner gewinnen konnte, weil auch vier Bewerber kleinerer Parteien zur Wahl stehen und bisher verhindert haben, dass einer der Kandidaten in den ersten Wahlgängen die nötige absolute Mehrheit der Stimmen erreicht hat. Karin Bentsch live in Straßburg. Der dritte Wahlgang ist jetzt wohl abgeschlossen. Gibt es denn für ihn inzwischen ein Ergebnis?
Nein, das Ergebnis gibt's noch nicht. Da warten wir auch alle drauf. Also die Abgeordneten, die haben tatsächlich all ihre Wahlzettel in die Urnen geworfen. Das ist ja eine geheime Wahl. Und jetzt werden diese Stimmzettel noch ausgezählt. Wir erwarten so, dass das so in einer knappen halben Stunde dann das Ergebnis dieses dritten Wahlgangs feststehen wird.
Wenn man noch kein Ergebnis hat, gibt es denn zumindest eine Tendenz?
Ja, die gibt es auf jeden Fall und die hat sich auch schon im ersten und im zweiten Wahlgang abgezeichnet. Da hat die Nase vorn der Italiener Antonio Tajani von den Christdemokraten, der hatte im zweiten Wahlgang 287 Stimmen bekommen. Er hätte für die absolute Mehrheit 346 gebraucht, also ihm fehlten da nur noch 59 Stimmen. Ganz dicht gefolgt von Gianni Pittella, auch Italiener, allerdings von den Sozialdemokraten, der kam im zweiten Wahlgang auf 200 Stimmen. Und jetzt ist es eben spannend zu sehen, wie da die verschiedenen Lager auch von den anderen kleineren, also zum Beispiel von den Grünen, von den Linken, aber auch von den Konservativen, sich langsam aber sicher in Richtung Pittella oder Tajani bewegen.
Warum waren diese kleineren Parteien eigentlich nicht bereit, sich einem der Kandidaten anzuschließen?
Naja, zunächst einmal gab es einen Bruch und den hat Gianni Pittella hervorgerufen von den Sozialdemokraten. Der hat nämlich gesagt, wir machen das nicht mehr so wie in den vergangenen Jahren, dass wir uns vorab schon absprechen und festlegen, wer der neue Parlamentspräsident werden soll, sondern wir werden ganz offen in eine Art Wahl, in eine Kampfkandidatur, wenn es sein muss, auch gehen. Und insofern haben dann plötzlich alle anderen auch gesagt, gut, dann stellen wir auch einen Kandidaten auf. Und so sind im Endeffekt dann sechs Kandidaten tatsächlich zusammengekommen. Aber man muss ganz klar sagen, eigentlich wirklich reale Chancen haben eben nur zwei. Das sind die beiden Italiener, der Christdemokrat Antonio Tajani und der Sozialdemokrat Gianni Pittella.
Und trauen Sie sich eine Prognose voraus? Im vierten Wahlgang muss ja dann nur noch eine normale Mehrheit erreicht werden von einem der beiden Spitzenkandidaten. Das ist also eine Art Stichwahl. Trauen Sie sich eine Prognose voraus, wer dann mehr Kleine hinter sich versammeln kann?
Also das ist natürlich schwierig zu sagen, bevor das Ergebnis da ist. Aber wenn ich mal genauer hinschaue, könnte es sein, dass Antonio Tajani tatsächlich die besseren Karten hat. Er hat die größte Fraktion hinter sich. Die Europäische Volkspartei ist ja die größte Fraktion im Europaparlament. Er hat die Liberalen hinter sich. Und möglicherweise bekommt er auch noch die Stimmen, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, Mann gegen Mann sozusagen, bekommt er möglicherweise auch noch die viele Stimmen von den Konservativen, von der EKR-Fraktion heißt es. Da sind zum Beispiel die britischen Tories mit drin. Also insofern, wenn er tatsächlich seine eigenen Leute, die Christdemokraten, die Liberalen und die Konservativen hinter sich versammelt, hätte Antonio Tajani tatsächlich sehr, sehr gute Karten, neuer Parlamentspräsident zu werden.
Karin Bench war das live aus Straßburg. Aus Sicht der türkischen Opposition ist die Verfolgung von Politikern der pro-kurdischen Partei HDP ein Versuch, die politische Opposition mundtot zu machen. Aus Sicht der Führung in Ankara ist sie Teil ihres Kampfes gegen den Terrorismus. Und so forderte die Staatsanwaltschaft im kurdischen Diyarbakir heute bis zu 142 Jahre Haft für den Chef der HDP, Demirtas. Sie wirft ihm die Leitung der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und Terrorpropaganda vor. Ein wirklicher Schlag gegen den Terrorismus ist den Sicherheitsbehörden in Istanbul gelungen. Sie fassten den mutmaßlichen Attentäter aus der Silvesternacht. Die Einzelheiten von Reinhard Baumgart.
Es ist ein ganz wichtiger Fahndungserfolg für die türkischen Sicherheitsbehörden. Ministerpräsident Binali Yıldırım verkündete heute Vormittag mit einer gewissen Erleichterung. Der verabscheuungswürdige Terrorist, der in der Silvesternacht den Club angegriffen und viele Menschen getötet hat, ist gestern von der Polizei gefasst worden. Er wird gerade vernommen. Es gebe keinen Zweifel daran, dass sie den richtigen Mann geschnappt haben, erklärte der Gouverneur von Istanbul, Vasip Şahin. Der Terrorist hat seine Tat gestanden. Die Fingerabdrücke bestätigen ihn als Täter. Kurz vor Mitternacht haben die Fahnder im Stadtbezirk Esenyurt zugeschlagen. 2000 Polizisten und etliche Mitarbeiter des Geheimdienstes MIT sollen türkischen Medienberichten zufolge im Einsatz gewesen sein. Gouverneur Şahin zur Identität des Mannes. Abdulkadir Masharipov, alias Abu Muhammad Khorasani, wurde 1983 in Usbekistan geboren. Er ist in Afghanistan zum Terroristen ausgebildet worden und er spricht fließend 4 Sprachen. 39 Menschen hat Masharipov in der Nacht zum 1. Januar in einem Club im Stadtteil Ortaköy kaltblütig ermordet. Mehr als 10 Minuten hat er aus einer Schnellfeuerwaffe über 180 Schüsse abgefeuert, um dann der anrückenden Polizei im Tumult zu entkommen. Türkischen Medienberichten zufolge war Masharipovs Unterschlupf 3 Tage lang beobachtet worden. Die Sicherheitskräfte hätten aber mit dem Zugriff gewartet, um mögliche Komplizen zu identifizieren. Bei dem Terroristen wurden 197.000 Dollar, 2 Pistolen, Munition, 2 Drohnen und mehrere SIM-Karten gefunden. Nach der Festnahme entstandene Bilder zeigen Masharipov mit blutigem und zerbeultem Gesicht. Er habe nicht zur Waffe gegriffen, erklärt Gouverneur Şahin, und sei von Sicherheitskräften überwältigt worden. Mit ihm wurden ein Mann und 3 Frauen verhaftet, zu deren Identität wollte sich Regierungschef Yıldırım nicht äußern. Aus türkischen Sicherheitskreisen hieß es, der Attentäter habe für Geld gemordet und nicht aus ideologischen Gründen. Kurz nach dem Blutbad hatte die Terrormiliz Islamischer Staat mitgeteilt, für das Massaker verantwortlich zu sein.
Freier Handel, offene Märkte. Die meisten derjenigen, die alljährlich zum Weltwirtschaftsforum nach Davos pilgern, betrachten das als die Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg weltweit. Entsprechend irritiert sind sie über die Ankündigung des künftigen US-Präsidenten Trump, die amerikanische Wirtschaft auch mit Hilfe von Strafzöllen wieder stark machen zu wollen. Besonders ins Visier genommen hatte Trump in seinen Reden China. Der chinesische Präsident nun aber warb in seiner Rede zur Eröffnung des Weltwirtschaftsforums für Globalisierung und für freien Handel. Aus Davos berichtet Karl-Dietrich Meurer.
Xi Jinping versuchte sich mit seiner Rede sehr westlichen Ohren anzuschmiegen, um dann kräftig die Werbetrommel für die Globalisierung zu rühren. Einige Menschen sehen in der wirtschaftlichen Globalisierung die Ursache für das Chaos in unserer Welt. Aber ich möchte sagen, viele der Probleme, die die Welt derzeit beschäftigen, sind nicht entstanden durch die wirtschaftliche Globalisierung. Er nannte die Flüchtlings- und die Finanzkrise. Xi Jinping betonte, zwar schaffe die Globalisierung auch neue Probleme, doch bringe sie eben auch viele Vorteile. Globalisierung hat das weltweite Wachstum angetrieben und den Warenverkehr und den Kapitalfluss erleichtert, Fortschritte gebracht in Wissenschaft, Technologie, Zivilisation und im Zusammenleben der Menschen generell. Man müsse dafür sorgen, dass die Schere zwischen Arm und Reich, Nord und Süd nicht größer werde. Ohne den künftigen US-Präsidenten Donald Trump und dessen Pläne einer wirtschaftlichen Abschottung der USA zu nennen, warnte Xi Jinping vor den Folgen eines Handelskrieges. Niemand werde aus einer solchen Konfrontation als Sieger hervorgehen. Alle Länder seien voneinander abhängig. Ob sie es mögen oder nicht, die weltweite Wirtschaft ist wie ein großer Ozean, dem sie nicht entkommen können. Alle Versuche, Kapitalflüsse zu stoppen, den Austausch von Technologie, Waren, Industrie oder Menschen zwischen den Wirtschaftsräumen zu unterbinden, das sei wie Versuche, das Wasser aus dem Ozean in kleine, abgeschirmte Seen zu leiten. Es ist einfach nicht möglich. Der Berater von Donald Trump, Anthony Scaramucci, warb in Davos für die Handelspläne des künftigen US-Präsidenten. Ich glaube, da sind wir uns einig. Die USA und China haben starke bilaterale Beziehungen. Ich glaube auch, dass die USA keinen Handelskrieg wollen. Aber was wir wollen, sind faire Handelsbeziehungen. Damit spielt Scaramucci darauf an, dass China mit Dumpingpreisen letztlich für Stellenstreichungen in den USA verantwortlich ist. Gleichzeitig aber mit protektionistischen Maßnahmen und Beschränkungen für ausländische Unternehmen die eigene Wirtschaft stärkt und schützt.
Können VW-Besitzer auch bei uns mit Schadensersatz im Dieselskandal rechnen? Das wird immer wieder gefragt. Jetzt hat zum ersten Mal ein Landgericht der Klage eines VW-Besitzers gegen den VW-Konzern selbst stattgegeben. Der Kläger bekommt den Kaufpreis seines Skoda Yeti in voller Höhe zurück. Dagegen erhält VW den Yeti zurück. Das Landgericht Hildesheim begründet seine Entscheidung damit, dass VW dem Autobesitzer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise vorsätzlich Schaden zugefügt habe. Das geht aus dem Urteil hervor, das WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung vorliegt. Denise Friese berichtet.
Das Landgericht Hildesheim begründete seine Entscheidung damit, dass VW dem Autobesitzer in einer gegen die guten Sitten verstoßenen Weise vorsätzlich Schaden zugefügt hat. So heißt es im Urteil, das WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung vorliegt. Bisher waren nur Kläger erfolgreich, die gegen die Händler vorgegangen waren. VW selbst hatte sich in seiner Rechtsauffassung bisher darauf berufen, keine direkte Geschäftsbeziehung zu den Kunden zu haben. In Bezug auf den Abgasskandal vertritt VW zudem die Auffassung, dass deutsche Besitzer von Autos, welche die Manipulationssoftware besitzen, gar keine Schaden erlitten hätten, sobald das Update der Software aufgespielt sei. VW bezeichnet das Urteil in einer ersten Stellungnahme als rechtsfehlerhaft. Andere Gerichte hätten in ähnlichen Sachverhalten anders entschieden. Man behalte sich vor, gegen das Urteil aus Hildesheim in Berufung zu gehen.
Für die Angehörigen der 239 Menschen an Bord von Flug MH370 ist es ein schwerer Schlag. Aber die Verantwortlichen sind zur Überzeugung gekommen, dass es keinen Sinn mehr macht, weiter nach den Resten der 2014 verschwundenen Maschine zu suchen. Die Suche wird eingestellt, Holger Senzel berichtet.
Noch heute werden die Suchschiffe das Gebiet verlassen, verkündete Malaysias Transportminister Liof Tiong Lai in Sydney. Fast 3 Jahre nach dem Verschwinden von MH370 entschieden die Regierungen Malaysias, Australiens und Chinas, die Suche nach der Boeing 777 endgültig einzustellen. Am 8. März 2014 war das Flugzeug mit 239 Menschen an Bord auf einem Flug von Kuala Lumpur nach Peking von den Radarschirmen verschwunden. Die Flugunfallermittler gehen heute davon aus, dass es von einer Person an Bord vom Kurs abgebracht wurde und im weiteren Flugverlauf mehrfach die Richtung änderte, nachdem zuvor die Kommunikationssysteme ausgeschaltet wurden. Westlich von Australien ist MH370 nach dieser Theorie mit leeren Tanks in den Indischen Ozean gestürzt. 4,5 Millionen Quadratkilometer Meeresoberfläche und 120.000 Quadratkilometer Meeresgrund wurden abgesucht. Trotz der teuersten Suchaktion in der Geschichte der Luftfahrt bleibt das Rätsel um MH370 womöglich für immer ungelöst.
Soweit Holger Senzel und das war das Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Bosse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.